willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und ich freue mich auch sehr auf die heutige Aufnahme, denn ich weiß gar nicht, ob du das warst, Lars. Für mich schließt sich heute so ein bisschen der Kreis, weil ich bei Lars damals, beziehungsweise mein Team bei Booking Kid damals, an meinem allerersten Arbeitstag ein Sales-Training hatte. Und freue mich umso mehr, dass seitdem, ich glaube, iSales in Dach eine Academy Unternehmen gegründet, in unterschiedlichsten Positionen Vertrieb gemacht und inzwischen auch Co-Podcast-Host. Insofern war es nur eine Frage der Zeit, aber ich freue mich sehr, Lars, dass du der Einladung gefolgt bist und wir uns heute mal über Sales austauschen. Herzlich willkommen.
Ja, mega. Also ich freue mich auch. Es ist mir eine riesen Ehre, Chris. Und wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge mit dir.
Die letzte war ja bei dir. Da kann ich auch empfehlen, mal reinzuhören. Lars, für die zwei, drei Leute, die dich vielleicht entgegen meiner Annahme noch nicht kennen, weil du bist wirklich laut und sichtbar, auch mit teilweise guten, teilweise vielleicht auch ein bisschen kontroversen Ansichten auf LinkedIn. Wer bist du, was machst du?
Ja, also Lars Krüger, mein Name. Sag mal, seit 20 Jahren im Vertrieb von der Pika aufgelernt. Also wirklich, ich komme von der Straße, ich bin ursprünglich mal gelernter Konditor. Und habe mich dann sozusagen irgendwie in den Vertrieb reingearbeitet, übers Fitnessstudio, über Verträge, Cold Calls aus dem Telefonbuch und dann 2010 letztlich im Tech-Sales gelandet, bei Käuferportal. Und seitdem, ne, also viel Sales gemacht, Tele-Sales gemacht, 2013 haben wir die ersten Online-Demos gemacht in der Landwirtschaft und 2017 dann eigene Beratung gegründet. Aus der Beratung heraus dann auch eine SaaS-Lösung gegründet, eLearnio. Kennt der ein oder andere auch, ist praktisch die wirklich eins der besten Onboarding-Lösungen, auch im deutschsprachigen Raum für spannende Onboarding-Programme, wenn du jetzt wirklich eine richtig krasse Sales-Mannschaft aufbauen willst. Ja, und dann bin ich jetzt da noch Gesellschafter und bin dann letztes Jahr wieder mit zurück zu den, wie man so schön sagt, back to the roots. Hab dann eine Beratung jetzt wieder, die Beratung auferleben lassen und jetzt meine zweite GmbH gegründet und jetzt geht's weiter. So, freue mich hier zu sein.
Mega. Ich freue mich auch und bin sehr, sehr gespannt, über was wir heute alles sprechen werden. Auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste am Anfang habe. Was denn für dich, Lars, die unbequemste Wahrheit im Sales und wie gehst du für dich damit um?
Ja. Also ich glaube mittlerweile die unbequemste Wahrheit ist, dass Sales halt nach wie vor ein Numbers Game ist. Das bedeutet, Activity is King. Und jetzt gibt es natürlich mittlerweile halt aber auch, und das ist auch berechtigt, ja, die Meinung, dass man, also nicht die Meinung, sondern einfach auch den Standpunkt, dass man natürlich sagt, Qualität, ja, und gerade auch Personalisierung in der heutigen Ansprache im Vertrieb, ja, ist halt mitentscheidend. Und das ist hundertprozentig richtig. Nur am Ende des Tages halt bringt es mir ja nichts, wenn ich halt die beste Qualität und die beste Personalisierung fahre, aber in einer Woche nachher nur 10 Leute anspreche, wenn denn dabei nur 2 Termine rumkommen. Also, ich sag mal, die unbequeme Wahrheit ist, das ist nach wie vor immer noch eine Fleißsache. Und das sollte man halt nicht vergessen. Und das muss ich mir auch mal wieder auf die Fahne schreiben, dass ich halt als allererstes immer auf meine Aktivitäten achte. Und wenn denn das Ergebnis hinten nicht stimmt, dann weiß ich, dass ich einfach vorne zu wenig reingeworfen habe. Ja.
Ich finde die Diskussion auch immer so ein bisschen irreführend, weil es ist nicht Qualität oder Quantität, sondern du brauchst halt, genau wie du gesagt hast, im Endeffekt beides. Es bringt mir nichts, wenn ich sinnlos Dials mache mit einer schlechten Qualität oder E-Mails ins Leere sende, die nicht gut sind, die nicht gelesen werden. Es bringt mir genauso wenig, wenn ich die beste Qualität habe, aber damit eben, wenn es mal 2 Termine wären bei 10, also, wandern, dann halt eher ohne Termine nach Hause gehe, weil gleiche Geschichte, ne?
Ja, 100%.
Finde immer, das Spannende ist, gerade die Diskussion letztens häufiger gesehen, dass wir halt immer über dieses KPI-Tracking sprechen. Und glaubst du, das Irreführende dabei ist vor allem so, es heißt halt Key Performance Indikator. So, es muss halt am Ende immer im Kontext sein. Genau das, was ich gerade meinte so. Und du kannst halt Dials tracken, dass ich 50 Anwahlen gemacht habe. Wenn ich aber eine Call-Connect-Rate habe von 1%, dann bringt mir das nichts.
Ja, dann weiß ich halt, in dem Moment, wo ich halt anfange, es zu messen, ja, dann weiß ich halt, woran ich arbeiten muss. Und für mich die drei wichtigsten Säulen im Vertrieb, als allererstes, ja, Quantity, also was ist das Ergebnis? Wenn das Ergebnis stimmt im Vertrieb, dann ja, ey, mach Feierabend, geh, fahr zum Strand, chill, ja. Ist mir auch scheißegal, wie du deine Deals machst, funktioniert ja, ja. So, wenn jetzt aber das Ergebnis nicht stimmt, dann muss ich mir die Quality angucken. Das heißt also, wem hast du da jetzt eigentlich gesprochen und was ist denn dabei unterm Strich rausgekommen? Also Quality ist dann für mich halt zum Beispiel, ne, die Conversion Rate nach dem Angebot zum Beispiel, ne? Du hast da mit den richtigen Leuten gesprochen und so weiter. Und hier hat auch mit den richtigen Leuten gesprochen und also super Gespräche, die da stattgefunden haben, ja. Aber trotzdem stimmt ja das Ergebnis nicht. Also gucke ich mir als letztes dann halt die Quantity und die Activity, da sehe ich dann halt, okay, verstehe, das waren mega Gespräche, aber das waren zu wenig, brauchen wir mehr von. So, und ich merke halt bei mir jetzt selber, womit ich immer super gute Erfahrungen gemacht habe, ist halt einfach wirklich ein Dashboard, wo man als Team täglich raufguckt. Wirklich, wo du als Team täglich raufguckst, damit jeder weiß, wo er gerade steht. Und ich habe das jetzt wieder bei mir selber gemerkt. Also selbst kennst du ja auch, Chris, wenn du jetzt selber loslegst und ein Business aufbaust, dann hast du jetzt keine Zeit, ein CRM einzurichten. Also das ist Quatsch. Macht ja keinen Sinn. Da reicht ein Excel-Sheet, da trägst du deine Kontakte ein und da musst du halt irgendwie gucken, dass da irgendwo die Deals und das Geld aufs Konto kommt. Und aber natürlich jetzt, als ich letztes Jahr im April gestartet bin, dann jetzt merke ich dann einfach, dass ich die Übersicht verliere und ich unbedingt ein CRM-System brauche. Also habe ich mir eins eingerichtet. Kann man ja zum Glück alles. Und ich merke jetzt einfach wieder, wo ich meine Dashboards habe, wo ich meine Activities habe, wo ich meine Leads messe, wo ich meine neu vereinbarten Termine messe, merke ich einfach wieder, dass ich einen Fokus auf diese Zahlen habe und da jetzt auch wieder hinterher bin, dass diese Zahlen stimmen und vor allen Dingen, dass diese Zahlen für mich auch nach oben gehen. 100%. Deswegen kann ich eigentlich da nicht drauf verzichten.
Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube immer, auch da ist halt das, was du in den Fokus rückst, das, worauf du achtest, worüber du sprichst, wird halt umgesetzt. Ich glaube nur, dass du eben, genau wie gesagt hast, du kannst diese Zahlen, diese KPIs nie außerhalb des Kontexts bewerten, sondern du musst inzwischen einfach, und das können wir zum Glück auch, deutlich tiefer reingehen. Nur, dass die meisten, glaube ich, Sales-Teams dann sind, hey, wir haben hier, keine Ahnung, 50 Dials, die wir pro Tag machen wollen, dann aber sich nicht hinsetzen und die Call-Reviews zu machen, sich nicht hinsetzen mit ihren Reps und zu gucken, welche Stellschrauben können wir denn im Call, in der Qualität drehen? Stellen wir die richtigen Fragen?
Ja. Na und vor allen Dingen einfach täglich raufgucken. Also was ich ganz häufig sehe halt bei denen, auch jetzt bei klassisch, ne, die Startups, ja. Aber wenn ich dann halt ein paar Startups sehe, dann was ich häufig sehe, ist, dass halt keine Daily Check-Ins stattfinden, wo man mit wirklich auf ein Team, auch auf ein Team-Dashboard raufguckt. Also wo man wirklich dann raufguckt und schaut, okay, was haben wir denn jetzt gestern gemacht? Was waren denn die Highlights gestern? Und vor allen Dingen, was nehme ich mir heute in Zahlen vor? Aber gleichzeitig immer mit dem Check-Up aufs Dashboard, ja, was ist jetzt schon diese Woche passiert? Ist eigentlich gar nicht so schwer, sich das auf dem Dashboard darstellen zu lassen, aber die Leute machen es teilweise nicht. Ja, irgendwie verständlich, ja, musst halt auch erstmal alles lernen. Aber ich kann es euch nur empfehlen jetzt an die Zuhörer da draußen, macht euch ein schönes Cockpit, ich nenne es auch ein Cockpit, ja, wo ihr halt einfach raufguckt und eure Zahlen jeden Tag, wirklich jeden Tag reviewt. Und oder da geht es gar nicht darum, halt irgendjemand anzukreiden oder so, das ist einfach für die eigene Fokussierung und vor allem, das hilft halt auch, ich habe das ja mit meinen BDRs durch, oder SDRs damals noch, wir hatten ja damals noch so eine Modelle. Das hilft den Leuten auch unfassbar dabei, sich selbst zu fokussieren, weil sie genau sehen, wo sie stehen, weil sitzt halt nicht jeder da und macht sich eine Strichliste. Also ich empfehle es den Leuten am Anfang mal eine Strichliste zu machen, schön auf dem Zettel Papier mal zu messen, wie viele Leute muss ich eigentlich sprechen, um einen Termin zu machen. Also war mein erster Vertriebsleiter, der mir gesagt hat, ja, mach dir eine Strichliste, Krüger. Und da habe ich da halt meine 100 Calls als Striche erfasst. Naja, wir haben nur aus dem Telefonbuch telefoniert. Also du musstest nur eine Liste abtelefonieren und die Nummern selber wählen. Das kriegst du irgendwie noch hin am Tag.
Aber mit Telefon.
Ja, nicht und es so gab mit, ja keine, so nee, und es gab ja auch, aber ganz wichtig, es gab ja keine Ablenkung. Also du hattest ja nur eine Adressliste und dann hast du die Telefonnummer gewählt. Und hast mit einem Textmarker, hast du halt markiert, ob der jetzt interessant
ist. Ich habe ähnlich Vertrieb gelernt. Bei mir war es im Finanzvertrieb. Geil. Und dann kam ich, harte Schule, gute Schule.
Ja, aber
ich will es heute nicht mehr missen. Und vor allem dieses Thema Planung, glaube ich, von Anfang an gelernt und zum Glück, und wir hatten damals auch diese Check-ins am Morgen, wobei ich glaube immer das Wichtige ist, dass du dich halt, dass es nicht eben eine kurze Abfrage ist von was machst du heute, sondern dass sich hier halt jeder auch intensiv Gedanken macht, was ist denn wirklich heute der Plan, was ist denn das Ziel des Tages? Vor allem dann eben mit der Frage, hey, wo brauche ich noch Support bei der Sache?
Genau. Und die Blocker halt, jeden Tag die Blocker abfragen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Leute, wenn halt gerade jetzt in den heutigen Zeiten, wo wir halt so viele digitale Tools auch nutzen, ja, also wo dann halt ein Zahnrad ins andere greifen muss, dass manchmal dazu kommt, dass dann halt, sagen wir mal jetzt, eine Telefonlösung, die mit R anfängt und mit Call aufhört, die dann halt irgendwie gerade nicht sauber funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und teilweise ist es so, dass die Leute dann halt sagen, ja, also die Telefonanlage funktioniert nicht. Und dann heißt es, ja, gehen wir mal so weiter. Und das geht dann halt 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, sodass das Ding halt einfach nicht sauber funktioniert und die Leute nicht auf ihre Zahlen kommen können, ne, weil sie immer wieder ausgebremst werden durch irgendwelche Klickereien. Und da sage ich halt, also was da halt extrem wichtig ist, jetzt auch an die Führungskräfte da draußen, hört wirklich zu, was die Blocker sind. Und wenn es da einen Blocker gibt, dann müsst ihr das halt hardcore eskalieren. Also müsst ihr halt auf den Tisch hauen. Schwierig mit Zielerreichung. Weil die Leute dann nämlich anfangen, sich ihre eigenen Workflows zu bauen. Dann fangen die Leute, oder CRM funktioniert nicht, oder dann fangen die Leute an, sich eigene Excel-Listen zu bauen, sich eigene kleine CRM-Übersichten zu bauen und so. Und das ist halt alles, also das ist ja nicht skalierbar. Funktioniert nicht.
Das ist schon gesehen. Eigentlich das Lieblingsthema. Du hast ein CRM-System und ziehst dir separat eine Excel, in der du eigentlich arbeitest.
Ja, das ist so krass. Das finde ich auch so heftig. Also, das ist ungefähr, du hast halt einen Porsche und baust dann den Porsche irgendwie noch ein Dreirad dran und willst irgendwie, also verstehe ich nicht.
Ich finde das Schlimme eigentlich immer ist, wir sagen immer im Kontext vor allem von natürlich Ownership auf einem Kontakt, so wem gehört der jetzt, sowas nicht im CRM steht, ist nicht passiert. Aber das ist halt, es gibt keinen Satz, der eigentlich falscher ist, weil es ist halt passiert. Und in so vielen Fällen ist es halt auch nur einfach nur im Kopf vom Vertriebler oder im Handy vom Vertriebler. Also selbst, ne, wie viel CRM-System habe ich gesehen, wo einfach auch jetzt noch, wo keine E-Mails getrackt sind oder so, was ist denn da passiert? Ja, keine Ahnung.
Ja. Oder, klasse, auch geil, ja, also hier auch nochmal für euch, liebe Zuhörer, die Notizen, na, die stehen in Notion. Sag mal, was soll das? Ey, wenn der weg ist, dann war es das. Dann findest du nie wieder, weißt du nicht, was besprochen wurde.
Ich kann es fairerweise, ich kann 2 Dinge nachvollziehen, weil sie mich damals richtig abgefuckt haben. Zwar, ich weiß nicht, ob Salesforce das inzwischen gebessert hat, bei HubSpot habe ich das nicht mehr. Dass du einfach, du wolltest eigentlich während des Gesprächs den Deal quasi updaten. Und wenn du da auf Speichern geklickt hast, gab es irgendeinen Error, weil immer irgendein anderes Tool, irgendeine andere API quasi den Kontakt abgeleitet. Dann waren die ganzen Infos halt weg. Und dann, was dazu geführt hat, dass jeder einzelne von uns angefangen hat, von Hand Notizen zu machen. So, ist cool, ich kann heute in mein Buch reingucken und jeden Deal nachvollziehen. Eventbrite nicht.
Ja.
Lars, wir wollen so ein bisschen über das Thema sprechen. Wir sind eigentlich schon reingegangen. Vertrieb von null. Ne, wenn du als erster Seller irgendwo reinkommst oder wenn du jetzt wirklich von der Pike auf von Umsatz null irgendwie Faden verloren.
wenn du startest halt, ne? Wenn du jetzt loslegst. Also entweder du bist jetzt halt Gründer und musst jetzt deine ersten Sales machen oder du stößt als ein Seller in ein Unternehmen rein, was jetzt gerade einen Vertrieb aufbaut, wo der Gründer schon ein bisschen Sales gemacht hat. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Über welches Thema willst du reden?
Lass uns mal das erste nehmen. Gründervertrieb und dann aber auch gern zum Übergang.
Round Zero.
Genau. Aber die erste Frage für mich ist, und ich glaube, es ist so ein bisschen die oft auch ein Irrglaube erzeugt bei Gründern. Wie ist Gründervertrieb anders als Vertrieb vom ersten Seller?
Ja.
Gerade weil du ja auch beides, glaube ich, gemacht hast. Ne? Du warst sowohl erster Seller als auch Gründer.
Ja, genau. Also ich war zum einen bei Käuferportal, gab es keinen Vertrieb, dann hieß es, wir müssen jetzt Vertrieb machen. Also Käuferportal für euch Leute, die es nicht kennen, heißt heute Around Home, wurde für 100 Millionen an ProSiebenSat.1 verkauft. Das Businessmodell ist Lead Generation. Die verkaufen Leads für erklärungsbedürftige Produkte, wie zum Beispiel Solaranlagen oder Küchen, an die jeweiligen Anbieter, kriegen eine fertige Adresse, müssen nur anrufen und einen Deal machen. So, und das war 2010. Als ich dazugekommen bin, saßen da 40 Leute. Das war natürlich... Also ich habe das total gefeiert, weil ich dachte, das ist ja mega geil. Also ihr habt hier Kontaktdaten von Leuten, die was kaufen wollen und wir müssen es nur den Anbietern geben und die Anbieter müssen dann nur anrufen und einen Deal machen. Ich dachte, das ist ein super Geschäftsmodell. Und dann hieß es halt, naja, also so ein Lead kostet 50 Euro. Und das war schon so, führte einige, ja. Also um da jetzt muss ich wieder zurückkommen. Jedenfalls kam ich da an und es gab praktisch nur ein Google Sheet, der hieß, das darf ich heute eigentlich auch nicht mehr sagen, aber ich sag's jetzt, sind wir hier unter uns?
Denke.
Da gab es einen Google Sheet, der hieß die Pornoliste und das war 2010 und das war 2010, hat es noch funktioniert. Also da waren jedenfalls die größten Solaranlagenanbieter drin. Und dann hieß es halt, jetzt ruf die mal an, mach einen Termin und fahr hin. Und genau, also das habe ich sozusagen gesehen als, ich sag mal, ne, du kommst rein, da ist einfach nur eine Liste, da hat schon irgendwie jemand Vertrieb gemacht und dann geht es darum, jetzt einfach, ja, einfach noch mehr zu machen und sich darauf zu spezialisieren. Und dann wiederum als das andere Thema, was ich gesehen habe, war, da saßen zwei Gründer, die haben gesagt, Lars, wir wollen jetzt Vertriebe aufbauen, wir kennen dich, komm bitte rein, gerne als Head of Sales, bau ein Team auf und leg einfach los. Aber du musst jetzt erstmal selber loslegen. So. Und da auch halt wieder, ne? Also erstmal wieder Listen organisieren und raus. Dann ging es los. Und dann letztlich natürlich als, ich sag mal, als Gründer bei eLearnio erst ein MVP entwickelt, Netzwerk angeschmissen und dann erstmal natürlich im Netzwerk gefischt und Unternehmen rausgeholt, gesprochen und einen Proof bekommen, dass das ein Thema ist, dass die Leute dafür auch Geld bezahlen und dann wieder Listen aufbauen und raus und dann halt wieder Sales machen. Also ja, ich habe es in jeder Rolle, sagen wir mal, irgendwo immer wieder machen müssen, dass man da irgendwo reingreift und dann halt loslegen muss.
Ich glaube, da sind schon zwei, drei Punkte drin, du hast angesprochen, dass die extrem wichtig sind. Das eine ist, ich muss Listen bauen, klar, aber wie komme ich denn eigentlich dahin? Und das heißt ja, ich habe mich vorher sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, an wen ich eigentlich verkaufe, welches Problem die Leute haben. Habe das natürlich validiert. Vielleicht habe ich noch kein Product-Market-Fit, zumindest im ersten Case. Im zweiten, wenn ich jemanden einstelle, idealerweise schon. Aber nur dann kann das Thema eben funktionieren. Und das Zweite, was ich spannend finde, was du gesagt hast, weißt du, als Gründer, das sehe ich immer wieder. Und wenn ich jeden Gründer nicht frage, wie hast du die ersten Kunden gewonnen? Ja, persönliches Netzwerk. Empfehlungen, hier links, rechts, Leute, die ich kannte.
Alter Arbeitgeber.
Ja, fair. Und sobald wir im Vertrieb sind, hören wir damit auf als Unternehmen.
Komisch, ne?
Ist doch eigentlich der einfachste Weg, um an...
Ist doch der König drin.
Ja, fair. Aber ich finde es trotzdem wichtig, weil es ist so, jeder verkauft so, das ist vollkommen natürlich. Und dann, sobald wir Vertrieb machen, bloß nicht mehr.
Ja. Nee, total, hast du vollkommen recht. Also immer wieder, man muss immer wieder ins Netzwerk rein und also eigentlich immer sich mal wieder hinsetzen und zu überlegen, wie komme ich am schnellsten an den Honig? Und wenn man eigentlich jetzt mal die Hand aufs Herz legt, am schnellsten komme ich an den Honig, wenn ich einfach mit meinen Kunden rede. Und da halt da hast du ja schon oft, sage ich mal, drüber referiert, da bist du auch der König drin. Wirklich Hut ab, wie du das auch kommunizierst. Ja, muss man machen, hundertprozentig. Also da muss ich mich jetzt auch selbst wieder dran erinnern.
Und das Zweite ist, es funktioniert trotzdem natürlich noch immer besser mit eben den anderen Outbound-Methoden. Und ich glaube, auch da, alte Schule, auch heute noch, warum nutzen wir irgendwie ein Sales-Engagement-Tool und versenden irgendwie E-Mails hier und da, anstatt einfach den Hörer in die Hand zu nehmen oder die Maus und auf das Aircall-Symbol zu klicken oder HubSpot oder
nimm mal die Maus in die Hand. Wir müssen jetzt einfach mal die Maus in die Hand nehmen.
Wo sind wir hier gelandet?
Was ist das?
Den Outtake willst du nicht haben. nein, aber genau. Wenn du aber nochmal zurückgehst zu, du fängst jetzt beispielsweise im Sales, im neuen Unternehmen an. Ich glaube, der Case ist, glaube ich, auch für die Zuhörenden der spannendste, weil einfach doch ja immer wieder vorkommt, dass man gefragt wird, hey, hast du nicht Bock als erster Seller, auch als zweiter oder dritter Seller, aber ein neues Team eben reinzukommen oder als potenzieller Lead eben reinzukommen und ein Team eben aufzubauen. Wie bist du da konkret vorgegangen, um einfach für dich sicherzustellen, dass das am Ende auch so erfolgreich wird wie möglich?
Ja, ich habe halt immer darauf geachtet, das ging bei Käuferportal eigentlich los. Ich habe immer darauf geachtet, dass, weil ich ja der Erste war, ging es darum, also eins, was ich von Mario halt gelernt habe, also Mario Kohle, Gründer, Co-Founder, Käuferportal, Gründer, NPAL, müsste jetzt Milliardär sein. Eins, was ich von ihm gelernt habe, war, als ich bei Käuferportal angefangen habe, war, Lars, du musst richtig Gas geben. jeder, der nach dir kommt, richtet sich nach dir. Ja, also das heißt, du musst immer nach vorne, weil wenn du jetzt halt irgendwie da nicht so schnell bist oder so, dann werden die anderen, die nach dir kommen, die werden dann halt auch nicht so schnell sein. Und also der hat mich, also das, die haben mich halt so geimpft, mir das so im Kopf gesetzt, ja, dass ich ja jetzt der Erste bin und ich muss so viel Gas geben, weil alle, die nach mir kommen, ja dann auch Gas geben und sich an mir orientieren. Und da gibt's ja auch, sage ich mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem das kam, aber so deine ersten 10 Mitarbeitenden, die du einstellst in deinem Startup, die sind halt kriegsentscheidend. Also wenn du da halt jemanden einstellst, der halt nicht gut ist, ja, oder nicht passt, nicht die richtige Attitüde mitbringt, dann hast du halt da ein Thema in deinem Startup. Und das hat mich unfassbar geprägt, da halt immer so viel Gas zu geben. Und dann als zweites aber auch, habe ich dann halt diese unternehmerische Denke gehabt, da ich gesagt habe, wenn jetzt hier die Neuen kommen, und dazu wurde ich ja auch gezwungen. Also ich hatte ja jede Woche dann irgendwie 2, 3 Leute bei mir im Auto sitzen. Das ging mal, irgendwann hatte ich wirklich 3, 4 Leute im Auto sitzen. Das war wie so ein kleiner Reisebus. Und dann sind wir da zu irgendeinem Kunden gefahren. Ich habe dann immer die Leute fahren lassen, weil ich halt komplett durch war, weil ich noch nebenbei telefoniert habe.
Klingt ein bisschen so wie so ein Strukturvertrieb in den 80ern.
So war das. Aber worauf ich da halt geachtet habe, ist, ich habe halt mir immer gefragt, wenn jetzt hier die neuen Leute reinkommen, dann musst du denen das so erklären, dass sie das wirklich schnell verstehen, damit die auch schnell in Wirkung kommen und erfolgreich sind, ne? Und also Beispiel CRM-System. Wir haben dann auch damals Salesforce eingeführt. Das war damals noch Salesforce Classic. Da haben wir uns noch jemanden von Groupon einfliegen lassen, der Salesforce bei Groupon aufgebaut hat. Der hat uns dann beraten. Und jedenfalls haben wir es dann bei Käuferportal auch eingeführt. Und ich habe dann halt schon gemerkt, Mann, das ist schon ja, eine gute Sache. Aber hier gibt es auch ein paar Sachen zu berücksichtigen. Und habe mir dann einfach mal, und das war wiederum nicht richtig von mir gewesen, rückblickend, aber es hat halt in dem Moment ja keiner gemacht, ja. Ich habe dann halt einfach mir eine PowerPoint-Präsentation genommen und habe mal kurz ein paar Folien mit Screenshots erstellt, damit die Leute wissen, wie sie jetzt, sage ich mal, ein Lead vernünftig bearbeiten, wenn sie jetzt halt bei Käuferportal damals, wenn sie halt Vertrieb machen. Und da weiß ich noch, dass der Vertriebsleiter zu mir meinte, Mensch, Lars, du machst jetzt hier eigentlich gerade den Job von jemand anders. Ich so, ich wollte halt nur sicherstellen, dass wenn jemand Neues reinkommt, dass der schnell in Wirkung kommt. Und ich glaube halt, was halt wichtig ist, ist, wenn man so einen Vertrieb auch aufbaut, dass man ab einem gewissen Punkt, das muss jetzt nicht unbedingt der, also ja, sollte der Gründer schon mal irgendwo mit anfangen, aber dass man halt irgendwann ab einem gewissen Punkt auch mal ein paar Sachen dokumentiert, und zwar so dokumentiert, dass wenn jemand Neues anfängt, sich jetzt nicht komplett neu zurechtfinden muss. Weil das ist ja das, was in den Startups eigentlich immer auch wieder so viele killt, dass sie halt reinkommen und dann sagt man, ja, die werden ins kalte Wasser geworfen und dann finden die sich zurecht und kriegen sie erstmal ein bisschen Druck und die das überleben, da sind die super Leute, aber das muss ja nicht sein. Also man kann die ja schon ein bisschen strukturierter an die Hand nehmen und ein vernünftiges Onboarding-Programm aufsetzen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erheblicher Erfolgsfaktor, dass man wirklich sicherstellt, dass man einen Sales-Prozess so gestaltet, dass man den relativ gut auf andere Leute übertragen bekommt.
Ich bin froh, dass ich so eine Einstellung und Attitüde selten kennengelernt habe in der Startup-Welt. Leute ins kalte Wasser schmeißen natürlich schon, aber so, ja, also ja, die schwimmen können, überleben, die anderen halt nicht. Das zum Glück nicht. Aber den Fehler, was ich häufig gesehen habe, ist, dass man eben einfach Leute reinnimmt, die einfach überhaupt nicht zu dem jeweiligen Modell passen. Also, dass du dann sagst, hey, guck mal, neu gegründet, geil. Wir holen jetzt mal den Sales, der bei Google war. Also, es ist eine Milliarden-Company.
Ja, das ist schwierig.
Die kennt man, der ruft irgendwo an und sagt, hier ist Google und die Leute sprechen mit dir. Also von null irgendwo anzufangen, ist halt eine ganz andere Art von Sales. Und ich weiß, wie oft ich eine gestreckte Gerade gerannt bin, weil Leute uns halt einfach nicht kannten oder keine Lust hatten, mit uns zu reden, versus ein Bekannter von mir, der beim Marktbegleiter war, der halt Marktführer war in dem Bereich, angerufen hat und ein entspanntes Gespräch hatte.
Mhm. Ja.
Also ich glaube, du musst halt Reps nehmen, die auf diese Sales Motion auch einfach drauf passen.
Ja, also ich muss sagen, das ist schon auch eine große Herausforderung, ne? Also klar, die ersten 10 Leute, da brauchst du halt Leute, die unternehmerisch denken, die wiederum nicht so viel Struktur brauchen, die sich ihre eigenen Strukturen schaffen und alles. Die muss man halt erstmal finden. Ja, aber in dem Moment, wo du halt strukturiert einen Vertrieb aufbauen willst, Ja, brauchst du auch Leute, die dann, wie du schon sagst, halt dementsprechend auch in das System reinpassen. Aber ne, auch heutzutage sitzen, also kannst du halt jetzt nicht mehr mit Leuten um dich werfen. Also damals haben wir halt gesagt, wir stellen 3 ein und einer bleibt da. So. Oder eine bleibt da, ja. Also 1:3. Also das kann ja, das kannst, also weiß ich nicht, ob das heute noch funktioniert.
Ich hoffe nicht, ehrlicherweise.
Ich würde es nicht empfehlen.
Nein, das Thema
kaputt. Spaß. Es ist einfach, es ist teuer. Ist nicht gut für die Kultur.
Ich wollte gerade sagen, so das Thema Kapitaleffizienz ist natürlich heute immer wichtiger. Dennoch, was ich glaube schon, das Thema Unternehmenskultur, was du auch angesprochen hast, schon wichtig ist. Ne? Also wenn du halt, und das ist immer eine spannende Frage, auch heute noch im Unternehmen, wenn du Low-Performance in gewisser Weise tolerierst, dann ist das halt dein Standard und deine Kultur. Und schon die Frage, wie gehst du damit um? Wie bewertest du auch Low-Performance gerade bei einem neu gegründeten Unternehmen, also wenn du die ersten Seller hast, weil aus eigener Erfahrung, es ist halt schon auch schwer, eine Quota zu setzen, zu bewerten, ob die jetzt fair ist und erreichbar ist. Und ich habe meine erste Umsatzplanung, die ich gemacht habe bei Sparks, aber die haben wir heftig verfehlt, weil ich da auch viel zu gut, glaube ich, reingegangen bin und natürlich alles, was mir gesagt wurde, erstmal als Standard-KPIs genommen habe, bewertet habe und dann gemerkt habe, ganz so einfach wird es dann halt doch nicht.
Ich glaube, das ist ein Findungsprozess. Also ich bin ganz, ganz großer Fan von den OKRs, ne, weil die OKRs halt so gestrickt werden, dass du dich letztlich immer lang machen musst, um dein Ziel zu erreichen. Und gleichzeitig OKRs so aufgebaut sind, dass es ein Lernprozess, ein nicht ändernder Lernprozess ist, wo du dich halt wirklich von Quartal zu Quartal immer wieder hinsetzt und iterierst und reviewst und so weiter. Ich finde, man muss sich schon Ziele setzen, wo man sich lang machen muss, weil sonst wird es tricky. Also sonst beschäftigst du dich auch nicht mit den richtigen Fragen. Wenn du dich lang machen musst, dann stellst du dir halt eher die richtigen Fragen. Also wie komme ich jetzt dahin? Und dann wirst du halt auch kreativ. Das ist das eine. Low-Performance oder Low-Performer oder Personen, die jetzt nicht die Ergebnisse produzieren, die ich mir wünsche. Wie geht man damit um? Also wenn ich jetzt, also ich sag mal, wenn das so weit kommt, dann habe ich halt im Recruiting, dann habe ich wahrscheinlich schon im Recruiting einen Fehler gemacht, dass es so weit gekommen ist. Es sollte an sich nicht passieren. Oder zweitens, ich habe nicht das richtige System für die Person gebaut. Das wäre, also ich würde, was ich halt auch gelernt habe, ist, guck immer erstmal in den Spiegel, bevor du aus dem Fenster guckst. Und wenn ich jetzt eine Person im Team habe, die halt nicht richtig performt, dann muss ich mich erstmal hinterfragen, wie ist es dazu gekommen? Und in der Regel, es ist einmal das Recruiting, was man sich anschauen muss. Also wurde hier mit einer Scorecard gearbeitet. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Top-Grading. Heißt, du hast eine Scorecard, du hast Skills festgemacht, die für die Rolle entscheidend sind. Du hast festgemacht, welche KPIs erfüllt werden müssen, damit die Rolle erfolgreich ist. Und du bewertest diese Skills. Und am Ende des Tages hast du halt nachher einen Score und kannst daraufhin entscheiden, ob du die Person jetzt halt einstellst oder nicht. Da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von, weil das sehr gut funktioniert. Buchempfehlung ist Who? The A-Method for A-Player oder A-Hiring, glaube ich, heißt es. Ne, the A-Method for Hiring, genau. Das Buch heißt Who? The A-Method for Hiring. Mega Buch. Das ist das eine. Und dann ist aber natürlich das andere. Jetzt kann ich also hier eine super Person eingestellt haben, die alles mitbringt, was ich brauche. Ja, wenn ich dann aber das falsche System zur Verfügung stelle. Also sagen wir jetzt mal, ich spreche nicht die richtigen Leute an, ich habe nicht die falschen Leads identifiziert. Ich habe vielleicht noch kein passendes CRM-System und die Person muss dann irgendwie noch da sitzen und sich selber die Prozesse stricken. Also die sitzt da und hat halt nicht das richtige System zur Verfügung, was sie zum Erfolg führt. Dann muss ich mir mein System anschauen, was ich der Person zur Verfügung stelle. Und wenn ich jetzt der Person auch noch das richtige System zur Verfügung gestellt habe, dann muss ich mich letztlich als Führungskraft hinterfragen, was habe ich jetzt hier als Führungskraft getan, damit 100%. Die Person erfolgreich wird. Und da habe ich mich, und da muss ich sagen, da habe ich mich, als ich als Head of Sales unterwegs war, ich habe mich immer als Assistent gesehen. Ich habe mich immer als Coach gesehen. Ich bin durchs Büro gerannt. Ich habe den Leuten Äpfel geschnitten. Ich habe den Leuten Kaffee gekocht. Kein Witz. Wir haben Challenges gemacht. Wir haben ein Clubsystem gehabt, ein Incentive-Clubsystem, ja, und so. Aber ich habe mich immer eher als Moderator gesehen, als Coach, als Assistent, der den Leuten den Rücken frei halten muss. Keep the shit from the sales guy away. Auch wieder so ein Learning. Und dann können die Leute da ganz entspannt ihr Zeugs, und es macht ja auch Spaß, weißt du? Wenn du, überleg mal, du kommst ins Büro und kannst jetzt halt ganz gediegen deine Leads abtelefonieren. Ohne Friction, also ohne, dass da irgendwas nicht funktioniert, ohne, dass rechts und links irgendwas reinkommt, wirklich, dass du einfach deinen Job machen kannst. Das macht doch dann auch Spaß. Also ich persönlich empfinde das wie Urlaub, wenn ich so arbeiten kann.
Ja, ja, fair. Ob es Urlaub ist, aber ich stimme dir schon zu. Ich glaube, ich stimme dir übrigens auch bei dem, was du vorher gesagt hast, zu. Die Schwierigkeit sehe ich für mich darin, wir haben ja gerade von Founding AI geredet. Ich bin der Erste, der reinkommt oder wurde jetzt, meinetwegen gibt es eine Führungskraft, die mich eingestellt hat. Aber es ist, glaube ich, gerade anfangs ist das Thema Zielerreichung auch einfach schwierig, weil du einfach nicht alle Parameter hast. Du hast einfach super viele Fragezeichen, mit denen du umgehen musst. Und du kannst halt nur nach bestem Wissen und Gewissen sagen, okay, das ist irgendwie die Idee, der Plan. Und viel ist halt auch Try and Error. Und du glaubst, du hast Product Market Fit, hast ihn vielleicht aber noch nicht gefunden oder Message Market Fit. Und ich glaube, es ist eben einerseits eine ganz spezielle Art von Charakter beziehungsweise Skillset, das du da brauchst. Vielleicht auch ein hohes Maß an Resilienz versus dieses Thema, was du geschildert hast. Ne? Ich komme ins Büro, halte meinem Team den Rücken frei und dann können die einfach ihr Zeug machen in einem System, bei dem du weißt, dass es validiert ist und funktioniert, weil du hast es irgendwie schon mit 5 Leuten, 10 Leuten, 20 Leuten gesehen und du weißt eben auch, was du mit welcher Aktivität als Benchmark erreichen kannst. Den Schulterschluss zu dem, was ich eingangs gesagt habe. So, wir haben die erste Umsatzplanung verfehlt, die auch die Sales-Leute, die reinkamen, konnten ihre Ziele gar nicht erreichen. Es war für sie in dem System nicht möglich, bis wir dann Dinge umgestellt haben, gemeinsam erarbeitet haben, woran das lag und dann eben in eine Sales-Motion kamen, die funktioniert. Und dann eben auch das erfolgreich gemacht haben.
Die Frage ist halt, wie gehst du damit um, wenn jetzt halt diese, ich sag mal, diese gesetzten Ziele, und ich weiß, verstehe, was du meinst, manchmal sind es ja wie Nebel, also es ist ja manchmal, dass du halt im Nebel rumstocher. Es ist einfach noch nicht validiert, ob du das jetzt in, ich sag mal, in der Systematik, wie du es dir geplant hast, mit dem Produkt, mit dem Markt, mit den Leads etc., was auch immer, es ist noch nicht validiert, ob man dieses Ziel halt erreichen kann, weil man es halt noch nie erreicht hat. Man will es erreichen. Aber dann ist halt die Frage, wie geht man jetzt damit um, wenn man es nicht erreicht? Weißt du, das Thema ist doch, in dem Moment, wo die Unternehmen ihren ganzen Businessplan darauf bauen, weil sie den Investoren gefallen wollen, weil halt die Wachstumsstory passen muss. Ja, ist doch so. Ist doch so.
Ja, ja.
Weil die Wachstumsstory passen muss, ja, weil die Story muss passen. Und am Ende des Tages sitzen halt die Gründer nachher nur noch vor ihrer P&L und rücken die Zahlen zurecht und überlegen jetzt, welche Story sie erzählen können, damit die Story passt, damit sie halt in der nächsten Runde noch mehr raisen können. Das Thema daran ist, wenn halt da eine Variable nicht aufgeht. Und ich sage jetzt nur, Corona war jetzt mal ein Accelerator, ja, aber ansonsten jetzt mal Ukraine-Krieg oder so eine Geschichten. Wenn in dem Moment, wo eine Variable nicht aufgeht und das ganze Ding halt gegen die Wand gefahren wird, dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und was halt häufig dann passiert ist, dass der Druck massiv zunimmt, weil das Geld auf dem Konto leer geht. Weil halt danach ein ganzer Businessplan gebaut wurde. Und das ist das Problem. Anders gesagt, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Unternehmen hast, was profitabel ist, und das ist jetzt gerade mein Ziel, was jetzt bei mir gerade ganz, ganz groß auf der Agenda steht. Du hast jetzt eine Company, die profitabel ist und jetzt sagst du, lass uns mal ein richtig geiles Ziel stecken und lass uns gucken, dass wir das erreichen. Und weißt du was, wenn wir das nicht erreichen, na und? Dann haben wir Geld auf dem Konto, dann geht's Leben weiter. Haben wir nicht erreicht, dann lass uns überlegen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können, welche Learnings wir daraus ziehen. Aber lass uns mal bitte daran denken, dass wir nicht den Spaß dabei verlieren. Das muss noch Spaß. Ist das in Ordnung? Und so kannst du es auch machen. Aber das, was da halt häufig in den Startups passiert, und ich habe das jetzt die letzten 14 Jahre in so vielen Unternehmen gesehen, ist immer die gleiche Scheiße. Es ist immer der gleiche Mist. Da werden Businesspläne gemacht, da werden Stories sich zurechtgerückt, dass ja die P&L stimmt, dass ja die Bewertung stimmt. Das muss alles passen, damit die nächste Runde noch größer wird. Und wenn da eine Variable nicht passt, dann wird das Ding gegen Baum gefahren und dann geht's halt los mit Druck, Druck, Druck. Ja, und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Fair und selbst erlebt, ehrlicherweise.
Ja, natürlich. Haben wir alle erlebt.
Bei Eventboy war es damals. Bis zum IPO war die Kultur echt geil. Beste Company und mit der ersten verfehlten Quartalsplanung, aber halt bei einer Public Company.
Ja. Deswegen, also in meiner Welt, ich mache jetzt Oldschool-Business. Geld aufs Konto und dann überlege ich, was ich mit dem Geld mache, ob ich es reinvestiere oder ob ich es verschenke oder ob ich es behalte oder so, aber in meiner Welt gibt es kein Fremdkapital mehr.
Nie wieder. Aber eine Sache, die ich gerne noch ergänzen würde, weil ich glaube, das muss man der Vollständigkeit halber, wenn man sagt, hey, wir betrachten uns die Situation Unternehmen, die raisen alle viel Geld, das brauchen sie fairerweise auch, weil der Markt irgendwie auch aufgeblasen war und dann geht irgendwas schief und wir haben Massenentlassungen und dann ist es immer leicht zu sagen, hey, wir beschuldigen jetzt die VCs, wir beschuldigen jetzt irgendwie die Gründer für ihr Versagen.
Nee, natürlich.
Wir sind letztendlich ja alle Teil dieser Bubble, ne? Und wir können einfach alle selber eine aktive Entscheidung zu sagen, hey, ich gehe jetzt dahin für das OTI von 150-200k, bin für das, was ich tue, komplett überbezahlt. Aber rational ist das ja logisch für mich, das zu tun.
Ja, total. Also ganz wichtig, ja, ganz wichtig. Das hat alles seine Berechtigung. Und es ist gut, dass es VCs gibt. Also dass es, wir würden ohne VC-Cash wären wir jetzt alle nicht hier, wo wir jetzt sind.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Und die Unternehmen, die diesen Weg gehen, die sammeln darüber auch sehr, sehr wertvolle Erfahrungen. Und ich auch jetzt in den letzten 14 Jahren, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die möchte ich auch nicht missen. Und es ist halt einfach so, am Ende des Tages, ja, gibt es dann halt auch Unternehmen, die diesen Weg gehen und es auch schaffen. Aber auch hier, ne? Das sind halt sehr wenige und die Mehrheit schafft es nicht, wie geplant oder ja, muss sogar halt schließen. Ich habe gestern erst wieder von einem Startup erfahren, die jetzt Insolvenz angemeldet haben, was ja jetzt in diesem Jahr auch extrem zugenommen hat und wo wahrscheinlich jetzt auch wieder sehr viele Startups von betroffen sein werden, ja. Es ist so, ich glaube, für mich jetzt abschließend zu dem Thema, ich habe gute Erfahrung, also sagen wir mal, ich habe sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, ich habe sehr viel daraus gelernt und das sind auch sehr wertvolle Erfahrungen, die ich nicht missen möchte, aber ich möchte sie nicht nochmal sammeln. Also es reicht mir.
Ich muss mehrerweise auch sagen, ich habe auch beides mitgemacht, bei Eventbrite war es natürlich VC finanziert, dann Public Company, BookingKit ähnlich, bei Sparks waren wir gebootstrapped komplett und das ist halt eine andere Art zu bauen.
Ja.
Und das ist auch eine andere Art, weil du einfach, du kannst halt von Anfang an nicht diesen Hypergrowth-Case spielen, sondern du musst halt immer nachhaltig aufbauen und drüber nachdenken, ob das, was du gerade tust, jetzt auch sinnvoll ist, ne? So, wenn du dann 20.000 Euro verbrennst, dann tut's halt weh.
Ja, richtig. Ja, und du wirst halt viel kreativer. Also, wenn du halt kein Geld hast, dann bist du halt, also, das ist doch jetzt das, was man gerade bei DeepSeek sieht. Die haben ihre AI für 6 Millionen Dollar gebaut. Für unter 10 Millionen haben die da eine AI hingezimmert, die weniger Ressourcen benötigt als ein OpenAI. Und warum? Weil sie dazu gezwungen waren, weil sie halt einfach sie waren dazu gezwungen, weil sie nicht die Ressourcen hatten, die anderen hatten. Und das ist halt das Gleiche im Business, wenn du ein Business, dass du es mit so möglichst wie wenig Geld machst, deine Cash-Reserven zusammenhältst, weil dann bist du dazu gezwungen, kreativ Lösungsansätze zu entwickeln, die dazu führen, dass du nachher einfach unfassbar effizient wirst und dann trotzdem deine Ziele erreichst.
Ich finde auch, da schließt sich so ein bisschen... Ja, total. Du, ich auch. Und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu der Founding-AI-Rolle oder zu zeitgemäßem Prospecting, dass du einfach... So, wenn du das machst, was jeder macht, dann hast du einfach die Schwierigkeit, gesehen, gehört zu werden, weil jeder die gleichen Kanäle nutzt und oder die gleichen Methoden, die gleichen... Ich meine, kann ja in meine Inbox reingucken. So, bei Sparks am Ende war es wirklich nicht mehr schön. Da kamen von 5 Anbietern ähnliche Nachrichten rein, die gefühlt sich von der Struktur her nicht mehr unterschieden haben.
Ja, ja.
Und nicht, weil die waren nicht alle geil. So, im Gegenteil.
Ja, nee, kriege ich heute noch solche Mails. Also völlig random und ist ein anderes Thema. Outbound, Outreach.
Das ist auch fair, aber genau, da sind wir dann wieder am Thema eben über sein eigenes Territory halt eben auch nachzudenken wie ein Unternehmer, kreativ zu sein, neue Wege zu gehen, zumindest auch neue Wege zu probieren, mit dem Altbewährten. Sehr gut. Lars, wir sind irgendwie links und rechts ein bisschen abgeschweift, aber trotzdem irgendwie ein sehr, sehr geiles Gespräch. Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Nee, also ich glaube, rückblickend, das ist jetzt im Kern, weil wir mal nach rechts und nach links gegangen sind, aber ich glaube, im Kern jetzt halt, wenn ihr da draußen sitzt und jetzt gerade einen Vertrieb aufbauen wollt, ja, oder einen Vertrieb aufbauen müsst, gerade ein Unternehmen gegründet habt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist halt, sich zuerst zu positionieren und sich klarzumachen, für wem löse ich welches Problem. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon klar gemacht, denn deswegen habt ihr ja was gegründet und schon mal einen ersten MVP gebaut und ein erstes Produkt in die Entwicklung geschickt. Und da ist einfach der erste Schritt, eine Liste sich zu erstellen mit den Kunden, die man gern ansprechen möchte. Und dann setzt man sich als zweites hin und dann, ne, klassisch jetzt heutzutage ist ja LinkedIn ein Riesenhebel. Ich mache übrigens Ende Februar auch ein Webinar zu LinkedIn, ja. Die 4 Säulen für mehr Leads und Neukunden. über LinkedIn in 2025. Und da ist ja LinkedIn, sage ich mal, ein Riesenhebel, dass du dann dementsprechend dich mit deinen Prospects, also den Kunden, die du haben willst, ja, dass du dich mal mit denen beschäftigst und dann dir eine Strategie überlegst, wie du die am besten ansprichst. Ich kann euch halt jetzt heute nur hier an der Stelle empfehlen, schaut da einfach nochmal, dass ihr das Ganze signalbasiert macht. Also, dass ihr schaut, gibt es gerade jetzt ein Event, ne, wie zum Beispiel, dass die Leute jetzt gerade, weiß ich nicht, Klassiker, ja, dass die Leute jetzt gerade am Wachsen sind oder dass die Leute über irgendwas gerade gepostet haben, was auch immer, dass ihr auf euch in irgendeiner Art und Weise auf die bezieht und dann ganz wichtig überlegt, welchen Mehrwert ihr als allererstes stiften könnt. Und Mehrwert ist nicht immer unbedingt der Termin. Also Mehrwert kann zum Beispiel ein kostenfreies Feedback sein, Mehrwert kann zum Beispiel eine Case Study sein, die man teilt, wenn die super, super relevant ist für die Industrie. Gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber ja, also überlegen, wie man Mehrwert stiftet. Und ansonsten?
Kann es nur unterstreichen. Ich glaube, gerade das Thema Problembewusstsein oder auch problembasiert zu kommunizieren, wie oft auch nach wie vor, ne? Auch wenn man das bewusst hat und sich über Mehrwert Gedanken macht. Mehrwert bringt mir nichts, wenn ich kein Problembewusstsein habe. Und wirklich die Probleme zu adressieren, anzusprechen, wenn wir mit den Prospects reden, ist, glaube ich, extrem wichtig, immer im Kontext von, du hast es gesagt, mit den Trigger-Events, was passiert eigentlich gerade bei dem, warum glaube ich, dass diese Ausgangslage, dieser Trigger zu diesem Problem führt.
Ja, oder der Trigger genau, oder was glaube ich jetzt, warum ich jetzt gerade Mehrwert stiften kann in der Situation, wo der jetztjenige ist.
Cool. Letzte Frage für dich, fast vergessen.
Ja.
Wie im fast schon guter Tradition dieses Podcasts ich von Diary CEO stibitzt habe und von einem der Gäste, der Vorwoche für dich dagelassen wurde. Ich zitiere die Frage mal. The future is bright und wir gehen davon aus, dass sie das ist. Was machst du in diesem Jahr anders, um in 2025 erfolgreich zu sein?
Ja, ich bin ja erst letztes Jahr gestartet und bin immer noch dabei, halt mein eigenes Produkt zu entwickeln. Und zwar das eigene Produkt skalierfähiger zu bekommen. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt anders mache. Also ich arbeite nach wie vor für mich selber daran, ein Produkt auf die Straße zu bringen, was ich dann letztlich auch im Vertrieb mit an die Hand geben kann. Ne, aber momentan, das kennst du ja auch, ne, Beratung und Coaching ist halt natürlich sehr personenabhängig. Ich baue auch eine Personal Brand mit Lars Krüger, ohne Frage. Ich möchte aber ganz gerne so viel Mehrwert stiften, dass ich einfach größeren Impact habe auf die B2B-Welt. Und da bis, ich sag mal, 2035 10.000 Unternehmen in Umsatzmaschinen verwandle. Und da beschäftige ich mich jetzt gerade mit einem Weg, einem Programm, was ich aufsetze, dass ich halt größere Stückzahlen schieben kann. Ja, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und das ist das, was ich jetzt in 2025 unbedingt noch anders machen muss.
Nice. Mega spannend. Finde ich cool. Lars, du hast es schon gesagt, aber wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Also ihr könnt als allererstes auf mein LinkedIn-Profil kommen, da könnt ihr euch einfach umschauen. Ich habe zum einen bei School eine B2B-Sales-Master-Community, die ist kostenfrei, da stelle ich euch kostenfreien Content zur Verfügung, zum Beispiel eine Cold-Call-Masterclass inklusive Einwandbehandlung, inklusive Outreach-Strategie, könnt ihr euch kostenfrei anmelden. Ich schaue mir bei jeder Anmeldung an, ganz wichtig. Dann gibt es meinen Podcast, den B2B-Sales-Master, findet ihr auch über mein LinkedIn-Profil. Dann gibt's Instagram, Facebook, ein paar andere soziale Medien, aber die wichtigsten sind für mich LinkedIn, der B2B Salesmaster Podcast, wo man reinhören könnt und ansonsten natürlich die B2B Salesmaster Community. Und ansonsten meldet euch auf jeden Fall mal zu dem LinkedIn Webinar, da werde ich Sachen teilen, die ihr so noch nicht gesehen habt, garantiere ich euch.
Nice, setzt mich unter Druck, dass die Folge auf jeden Fall im Februar noch rauskommt. Sehr gut. Lars, dir
ich wiederhole das Webinar, also das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn das jetzt, ja, pass auf, ich wiederhole das Webinar. Das gibt es nicht nur im Februar, es gibt es auch im März.
Sehr gut, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Also dir vielen lieben Dank, dass du da warst, hat mega Bock gemacht. Freue mich, wenn wir uns dann auch in Berlin mal wieder über den Weg laufen. Ansonsten euch, der eiserne Wille, hält Lars gerade mir seine Tasse in der Hand, kann ich mehr sprechen. Genau. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat mega Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche. Freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.